Herzlich willkommen zum INKE-Podcast, inklusive Exzellenz in der Medizin. Und das ist ein Projekt der Universitätsmedizin und der Universität Greifswald, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir unterhalten uns in den kommenden Folgen über die Bedeutung, die das Geschlecht in der medizinischen Versorgung und in der medizinischen Forschung hat bzw. haben sollte. Welche Rolle spielt das Geschlecht zum Beispiel bei Symptomen von Krankheiten? Und was heißt das für Diagnose und Therapie? Wird ein Mensch allein durch das biologische Geschlecht definiert oder gehört da noch mehr dazu? All das diskutieren wir mit unterschiedlichen Gästen aus der Versorgung, aus Wissenschaft und Forschung, ebenso wie mit Betroffenen. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich, das Projekt mit diesem Podcast begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen zu unserem 6. Podcast des INKE-Projektes inklusive Exzellenz in der Medizin. Heute betrachten wir das Thema Wechseljahre und Menopause aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven und verfolgen damit wieder einen interdisziplinären Ansatz des INKE-Projektes, das Medizin, Geistes- und Sozialwissenschaften, die Psychologie und die Informatik miteinander zum Thema Geschlecht in den Austausch bringt. Heute betrachten wir einmal, wie wird diese Lebensphase bei Frauen in der Literatur aufgegriffen und welchen Beitrag kann Literatur leisten, um diesen Lebensabschnitt zu meistern und vielleicht auch gesamtgesellschaftlich zu diskutieren. Und wir schauen aus neurowissenschaftlicher Seite auf die Veränderungen, die mit den Wechseljahren und der Menopause einhergehen. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich, in unserem virtuellen Studio auf eine spannende Diskussion mit Professor Dr. Claudia Barth. Sie ist Professorin für Neurobiologie hormoneller Transitionsperioden an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berlin. Sie ist Biologin und Neurowissenschaftlerin mit fundierter Kenntnis in der Neuroendokrinologie. Ihre Schwerpunkte unter anderem sind die Verbindung von Frauengesundheit, hormonellen Veränderungen und den neurologischen Auswirkungen. Dann freue ich mich sehr, dass wir Frau Professor Dr. Heide Volkening an unserer Seite haben. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie am Institut für deutsche Philologie an der Universität Greifswald. Bis vor kurzem war sie auch Vorsitzende des IZFG, des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung, ebenfalls an der Universität Greifswald. Und dieses Zentrum ist gleichfalls Teil des INKE-Projektes. Sie setzt sich als Literaturwissenschaftlerin mit der Rolle von Frauen auseinander und einer ihrer vielen Schwerpunkte liegt im Bereich der Genderforschung. Und damit möchte ich eigentlich schon gleich beginnen. Liebe Frau Volkening, Thomas Mann hat 1953 eine Novelle verfasst mit dem Titel »Die Betrogene«. Die Protagonistin erlebt eine erneute Blutung, obgleich schon in der Menopause und hofft damit auf eine Verjüngung. Das wird sehr differenziert und vielleicht auch ein bisschen, ich möchte mal sagen, mokant dargestellt, beschrieben von Thomas Mann. Und tatsächlich stellt sich diese Blutung als Symptom einer Krebserkrankung heraus, an dem dann die Protagonistin auch stirbt. Ist das vielleicht ein Indiz auf die Betrachtung bzw. vielleicht sogar Bewertung von Frauen in oder nach den Wechseljahren in der Vergangenheit?
Ja, vielen Dank, Frau Klöpfer. Das ist eine tolle Einstiegsfrage und auch ein toller Bezugspunkt, um sich mit dem Thema Menopause und Literatur zu beschäftigen. Diese Erzählung von Thomas Mann, diese Novelle ist natürlich im leicht ironischen Stil des späten Thomas Mann gehalten, wie wir den aus anderen Erzählungen auch kennen. Und also ist auch der Blick auf die Frau in dieser Novelle natürlich ein leicht ironisch-spöttischer Blick auf die ältere Frau, die sich dann auch noch, das haben Sie jetzt noch nicht erwähnt, in einen jungen Mann verliebt und sozusagen eigentlich gehofft hatte, dass diese Blutung, die ein erstes Indiz für ihren späteren Tod ist, also eigentlich ein Krankheitssymptom, dass das ein Zeichen der Verjüngung sein könnte. Und sie liest eben dieses Symptom falsch und denkt, mit dieser Blutung werde ich wieder jung. Ich bin doch noch nicht sozusagen, wie sie es nennt, eine vertrocknete Hülle, sondern ich bin doch noch im Vollbesitz meiner Weiblichkeit und kann mich auf diese Liebe einlassen und vereinbart eben eine Liebesnacht, die dann nicht zustande kommt. Und damit sind wir tatsächlich mitten im Thema sozusagen, was kann eigentlich die Literatur über das Verhältnis von Weiblichkeitsvorstellungen, Weiblichkeitsbildern, Jugendlichkeit, Alter, auch dem Verständnis von Menopause als vielleicht Krankheit oder als sozusagen selbstverständlich ablaufender Prozess im Leben einer Frau. Was kann eigentlich Literatur zu diesem Thema sagen? Und Thomas Mann Erzählung verdichtet in gewisser Weise Erfahrungen und Sichtweisen auf das Thema eben in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist alles noch gar nicht so lange her oder kurz vor der Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir sind also tatsächlich gar nicht so weit zeitlich davon entfernt. Aber dennoch ist, glaube ich, mit Blick auf dieses Thema ganz viel passiert in den letzten Jahren. Ne? Gerade in den letzten 3-4 Jahren sehen wir eine Fülle von Texten, die sich mit dem Thema auf eine ganz andere Weise beschäftigen, auch in der Literatur.
Wir kommen gleich nochmal auf die Frage, was tut schon auch die moderne Literatur, um das Thema zu diskutieren und vielleicht auch zu einer Verbesserung des ehemaligen, möchte ich fast sagen, Tabuthemas zu erreichen. Aber ich möchte gern erstmal zu Ihnen, Frau Barth, kommen. Jetzt schwenken wir mal um auf den ganzen biologischen Bereich. Wir wissen, viele Frauen aus eigener Erfahrung, dass hormonelle Veränderungen, sei es während der Periode oder davor oder in der Schwangerschaft oder danach, wir sprechen von Stilldemenz zum Beispiel, dass eben hormonelle Veränderungen auch kognitive Auswirkungen haben. Bei Menopause wird manchmal vom sogenannten Brain Fog gesprochen. Oft wird auch diskutiert, und ich glaube, das ist auch schwer für Betroffene auseinanderzuhalten, dass eben das Risiko für Demenzerkrankungen im Alter steigt mit dem Abfall des Östrogens. Welche Auswirkungen hat denn dieser Abfall des Östrogens auf das Gehirn? Kann man das so sagen, dass das so eine direkte Auswirkung hat? Wie muss ich mir das vorstellen in der Neurologie?
Da haben Sie sehr gute Themengebiete, mit der wir uns auch aktiv in unserer Forschung beschäftigen, angesprochen. Wir versuchen eben herauszufinden, was denn genau die Assoziation ist mit den Wechseljahren, dem Übergang zur Menopause, dem Abfall von Hormonproduktion und später einsetzender Alzheimer-Demenz. Bei Alzheimer-Demenz setzt im Schnitt 20 Jahre nach der Menopause ein. Also da gibt's doch noch eine große zeitliche Lücke. Aber es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass eben wie Frauen die Perimenopause wahrnehmen, wie stark die Symptomlast ist, wie langwierig die Symptomlast ist und eben, dass das ein Indikator sein könnte für ein späteres Risiko für Alzheimer-Demenz. Wir wissen es aber auch wirklich noch nicht, weil wir uns einfach auch die Studien dafür fehlen, die das langzeitlich und langschnittlich wirklich auch aufdröseln und untersuchen, was da die direkten Verknüpfungspunkte sind. Aber was wir eben wissen, dass es eine neurologische Umbruchsphase ist, in der sehr viele Veränderungen stattzufinden scheinen. Es kommt zum Abfall von dem Glukosemetabolismus im Gehirn, wie eben der Stoffwechsel ändert sich nicht nur im Körper, also viele Frauen nehmen ein bisschen zu, weil einfach bei der gleichen Kalorieneinnahme, der Stoffwechsel ein bisschen langsamer läuft und damit es eben zur Gewichtszunahme kommen kann. Es kommt zu Veränderungen in der Gehirnstruktur. Für uns ist es eben manchmal sehr, sehr schwierig auseinander zu klamüsern, was ist quasi hormonell bedingt und was ist altersbedingt, weil das findet ja alles gleichzeitig statt. Was wir aber auch wissen, dass diese Symptome, die viele Frauen während der Wechseljahre, während der Menopause erfahren können, auch nachlassen. Bei vielen Frauen kommt es eben zu Hitzewallungen, Nachtschweiß, zu Schlafstörungen sind, gerade Schlafstörungen sind eine Hauptsymptomatik, die sehr weit verbreitet ist und auch wirklich die Qualität, Lebensqualität massiv einschränken kann. Aber diese Symptomatik geht weg, was uns auch Einblick gibt, dass es eine Umbruchsphase ist, an die sich der weibliche Körper anpassen kann. Und was wir eben verstehen wollen, ist, wann kann er sich nicht anpassen? Was sind Prädiktoren für eben diese spätere Erkrankung? Und genau, um das nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt Hinweise, aber wir wissen es einfach auch wirklich noch nicht, weil einfach die Frauenforschung da ein bisschen zurückhängt. Und wir lange Zeit es keinen Forschungsfokus auf dieses Thema gab und auch keine Finanzierung für solche Forschungsthemen gab.
Da haben wir jetzt gerade Glück mit zwei Ministerinnen, mit Nina Warken im Bundesministerium für Gesundheit und Dorothee Behr im Forschungsministerium, die sich ja gerade diesem Thema sehr widmen, also Frauenforschung und eben Menopause, weil wir da so viele Wissenslücken tatsächlich noch haben. Wie ist Ihre Erfahrung denn in der Ausbildung? Also Frau Volkening hat es schon erwähnt, ist in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist das Thema wirklich nach oben gespült worden, Gott sei Dank aus der Tabu-Ecke geholt worden. Aber ich erlebe es gerade im Gespräch mit Ärztinnen und auch manchen Ärzten, dass eben in der Ausbildung Menopause, Wechseljahre kaum eine Rolle spielt. Wie ist das in der Biologie?
Es spielt weiterhin oft keine Rolle oder wenig eine Rolle. Wir haben jetzt mehr und mehr Verständnis, dass das biologische Geschlecht als relevante Variable wichtig ist. Und da gibt es auch immer mehr Bestrebungen, das flächendeckend auch in der Ausbildung anzubieten, aber dann aber auch in der Forschung auch als Voraussetzung zu setzen, dass eben man sich die Geschlechter auch separat anguckt und darauf achtet. Aber es ist immer noch ein Prozess. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt wirklich angekommen ist. Und mit den Medizinerinnen und Medizinern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass sie vielleicht irgendwie ein paar Stunden, 1, 2 Stunden dieses, gerade das Thema Menopause beleuchten. Wir versuchen das jetzt auch in den Vorlesungen, die ich anbiete, wirklich mit anzubieten und auch mit einzubauen. Und aber natürlich bin ich eine Person mit ein paar Vorlesungsstunden, die oft dann auch tatsächlich in höheren Semestern stattfinden. Da ist, das deckt nicht das ganze Medizinstudium ab. Es wird besser, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben, um das wirklich strukturiert frühzeitig mit einfließen lassen zu können. Ich bin sehr froh zu sehen, dass es mehr Forschungsgelder gibt. Als ich mit dem Thema Frauengesundheit 2013 angefangen habe, war das ganz anders. Wir sind aber immer noch nicht da. Also die Forschungsvorhaben, die jetzt ausgeschrieben wurden für den BMG-Ausschreibung, da wissen wir, dass es für die eine Ausschreibung ein bestimmtes Volumen gab. Das ist schön, aber auch nicht sehr viel, wenn man wirklich das ganze Thema Frauengesundheit gut angehen möchte. Es ist ein erster Schritt, aber definitiv sollte nicht als finaler Schritt wahrgenommen werden.
Auf jeden Fall, es ist ein Anfang gemacht, auch das Thema wirklich oben zu halten. Wer sitzt denn so in Ihren Vorlesungen?
Also es sind tatsächlich jetzt hier an der Charité Hebammen, so für Hebammenwissenschaften, Pflege und hauptsächlich Medizinstudierende. Und da haben wir einzelne Module auch über das Institut für Geschlechterforschung von Gertrud Stadler. Da gehen wir eben auf die Geschlechtsdimension ein. Da ist es mir auch wichtig, in den Vorlesungen, die ich anbiete, auch wirklich auf die hormonellen Transitionsperioden einzugehen, auch gezielt einzugehen. Das tue ich. Aber zum Beispiel die Vorlesung für Medizinstudierende ist oft fürs 9. Semester. Da sind sie eigentlich schon fast wieder durch und fertig. Also es ist schon relativ, kommt dann doch relativ spät. Im Gespräch habe ich schon das Gefühl, dass es jetzt, dadurch, dass die allgemeine Aufmerksamkeit und das allgemeine Wissen wächst, dass man schon da ein bisschen mehr drauf achtet. Aber es sind tatsächlich oft immer diese quasi Vorzeigeerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, wo da wird dann eben auf Geschlechterunterschiede hingewiesen, aber dann meist eben auf Geschlechterunterschiede, nicht auf die Relevanz von hormonellen Transitionen.
Ganz wichtig. Und ich meine, Hebammen und Pflege wird wahrscheinlich überwiegend weiblich besetzt sein.
Absolut.
Wie sieht das bei den Medizinern aus, bei den Angehenden?
Tatsächlich auch und Übergewicht Frauen, das sieht man. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte, wir hatten ein Seminar zum Thema Geschlechterdiversität in den Hebammenwissenschaften, erstes Semester. Und ich hatte da zwei Durchgänge, also das ganze erste Jahrgang. Es waren nur Frauen, also 100% Frauen. Also Hebammenwissenschaften absolut. Pflege war ich eigentlich positiv überrascht. Da hatte ich das Gefühl, da war es auch überwiegend Frauen, aber waren dann doch mehr Männer vertreten. Medizin auch das Gleiche. Also man sieht eigentlich in den ganzen Gesundheitsberufen mittlerweile ein Übergewicht von Frauen.
Also noch ein weiter Weg. Bevor wir weiter noch mal tiefer in die Biologie eintauchen, würde ich Frau Volkening noch mal gerne fragen. Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen das diskutiert, inwieweit moderne Literatur zu dem Thema auch zum Wissenstransfer bei Frauen, die jetzt keine medizinische Grundausbildung haben, beitragen kann.
Ja, also vielleicht kann ich noch mal ganz kurz was sagen zu der Frage auch der Frauengesundheit und der Frauenforschung in der Medizin, weil mir das auch ein Anliegen wäre, sozusagen aus dem Rahmen des Inke-Projektes heraus nochmal sozusagen diesen Aspekt einerseits zu unterstreichen und zu sagen, es ist ganz wichtig, dass da die Forschung, die bisher nicht stattgefunden hat, auch wirklich stattfinden kann. Und das sehe ich auch, dass die Lücken und also man kann ja fast halbjährlich sozusagen eine neue große Forschungsarbeit zum Thema, weiß ich nicht, Brustkrebsrisiko und Menopause finden oder so, ne? Wenn man selber versucht, sich zu informieren und da ein bisschen Forschung aktuelle zur Kenntnis zu nehmen, passiert da gerade sehr, sehr viel und das ist sicher sehr, sehr gut so. Im Inke-Rahmen versuchen wir auch den Aspekt, den Frau Barth eben auch angesprochen hat, also Fragen von Geschlechterdiversität in einer breiteren Perspektive noch mit aufzunehmen. Also das Zusammenspiel von biologischen Konstanten, die wir eben dem Sex zuordnen würden und sozialen und kulturellen Vorstellungen von Geschlecht, also Gender sozusagen mit zu beobachten. Und daher kommt der Begriff Gender Studies ja auch, dass man diese Differenzierung einführt. Und da werden dann kulturelle Artefakte interessant und auch die Literatur und die Gegenwartsliteratur. Und was mir eben aufgefallen war, ist, dass es im Moment neben populären Ratgebern zum Thema Menopause, die ja nochmal eigene Narrative entwickeln, also wie überlebe ich die Menopause? Manche formulieren das als Überlebenskampf, andere als sozusagen Anpassung oder Rettung oder Verbesserung. Also jeder Ratgeber hat da so sein eigenes Metaphernfeld, mit dem er das beschreibt, dass es daneben eben auch literarische Texte gibt, die eigentlich die Geschichten ein bisschen komplexer erzählen können, weil sie nicht nur und nicht ausschließlich das Thema Menopause fokussieren, sondern das einbetten in eine, also in dem Fall der von Miranda July und dem Roman All Fours, auf allen Vieren zu Deutsch, gibt es sozusagen eine Protagonistin, die ihr ganzes Leben miterzählt. Also es ist ein Roman über das Eheleben, ein Roman über das Muttersein, ein Roman über das Künstlerinsein, über Freundschaften und Bildungsgeschichten. Und in dem Zusammenhang taucht dann die Menopause auf und stellt in gewisser Weise die ganze Lebensgeschichte in Frage. Das heißt, wir haben da so eine Vermittlung von Erfahrungen, Lebenserfahrungen der Gegenwart, die mit thematisiert werden und zu dem Thema sozusagen mit reflektiert werden können. Und das Interessante ist eben, dass Miranda July in einem zentralen Kapitel des Romans medizinische Grafiken und Symptomlisten aufnimmt in die Romanerzählung. Und dass wir dann also innerhalb des Textes plötzlich eine Grafik finden, die den Östrogenabfall im Verlauf des Lebens einer Frau verzeichnet. Und damit also direkt medizinisches Wissen in die literarische Erzählung eingebunden wird. Also Miranda July, vielleicht sage ich noch ganz kurz was zur Autorin, ist eine Künstlerin, die einerseits durch ihre künstlerische Praxis als Filmemacherin, aber auch in Erscheinung getreten ist und eben auch als Schriftstellerin. Das heißt, sie ist schon vor dem Roman sehr bekannt gewesen, aber ich glaube, sie ist wirklich durch diesen Roman im letzten Jahr wirklich überall nochmal in besonderer Weise in Erscheinung getreten und hat ein breites Echo gefunden. Und dieses breite Echo hat sich dann auch über verschiedene Social-Media-Kanäle so formiert, dass sich eine ganze Gruppe, ein ganzes Netzwerk von Frauen, auch nicht nur von Frauen, auch nicht binären Personen und queeren Personen um sie herum gebildet hat, das als All-Force-Group-Chat fungiert und sozusagen in den Erfahrungsaustausch getreten ist. Das heißt, da kann man tatsächlich direkt sehen, wie literarische Bearbeitungen des Themas ganz reale Effekte haben und neue kommunikative Netzwerke bilden, die genau auch zum Beispiel auf die Fragen in dem medizinischen Wissen reagieren. Und so hat dieser Roman das angestoßen, also den Austausch über medizinisches Wissen, aber eben auch über Erfahrungswissen der Frauen, die in diesem Prozess stecken.
Eigentlich eine großartige Nachricht und ein positives, ich möchte sagen, Gegenbeispiel zu dem Werther von Goethe, der vor knapp 300 Jahren dazu geführt hat, dass viele junge Männer Selbstmord begangen haben. Jetzt, als Sie das berichtet haben, ist mir eingefallen, wie eigentlich das Verhältnis der Betroffenen, die eben unter Wechseljahresbeschwerden massiv teilweise zu leiden haben, inwieweit das auch Einfluss haben kann auf die Beschwerden selber, also das geht in den ganzen Wahrnehmungsbereich, inwieweit das eben auch diese Beschwerden unter Umständen erleichtert, verändert, Fragezeichen. Also ich weiß es aus anderen Indikationen, aus anderen Kontexten, dass wenn Betroffene bei einer seltenen Erkrankung eine Diagnose erhalten haben, also ohne dass auch schon irgendeine Intervention passiert ist, da schon Erleichterung erfahren haben, einfach weil sie wussten, was es ist, sie konnten, hatten einen Namen dafür, sie konnten damit umgehen und das hat schon sehr viel dazu beigetragen. Wie wäre hier Ihre Einschätzung, Frau Barth? Ist jetzt diese veränderte Einstellung gegenüber Wechseljahresbeschwerden, Menopause, das Wahrnehmen, dass es eine Veränderung ist, dass es unangenehm ist, hat das auch was mit der Wahrnehmung der Beschwerden selber bei den Betroffenen, hat das da einen Einfluss?
Bestimmt. Tatsächlich habe ich darüber sehr viel nachgedacht, auch in Bezug auf die Menopause meiner Mutter, muss ich gestehen. Weil einfach zu ihrer Zeit wusste ich nicht viel darüber. Auch diese quasi diese Komponente soziales, das soziale System, das die Familie, die Arbeit und so weiter. Also Bewusstsein über Symptomatik, über diese Umstände kann ja natürlich auch unglaublich helfen, das eben, wie Sie gesagt haben, das in den richtigen Kontext zu setzen, zu verstehen, was gerade los ist, vielleicht eben auch zu verstehen, dass es vorbeigeht, kann helfen, damit umzugehen, aber eben auch zu verstehen, was passiert, um dann gezielt Hilfe suchen zu können, wenn man diese benötigt und vielleicht eben auch medikamentöse, wie Hormonersatztherapie Varianten, medikamentöse Varianten anzugehen, wenn man das möchte. Das kann unglaublich helfen. Wie auch mir immer oft gesagt wird, oder es ist ja natürlich, es ist ja nichts Pathologisches. Augen zu und durch, wird schon. Und für viele Frauen ist das auch der Fall, aber für manche eben auch nicht. Und da ist eben diese Differenzierung ist wichtig. Und dafür ist eben das Eigenverständnis und die Eigeneinsicht und das Wissen und diese Psychoedukation so wichtig, dass eben Frauen ihre Körper verstehen können und eben auch verstehen können, wenn sie Hilfe brauchen und wenn nicht. Und eben aber auch verstehen können und wissen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können. Dass wenn man massive Hitzewarnungen hat, Nachtschweiß, Schlafstörungen, Gedächtnisprobleme, dass man das nicht einfach hinnehmen muss. Und dass man sich da Hilfe suchen kann, dass es da auch Lebensstilveränderungen geben kann, die helfen können. Also, ja, ich glaube, es ist, wie wir oft immer sagen, dieses Empowerment über eben Wissen ist unglaublich wichtig. Bei manchen Frauen kann eben das dazu führen, dass vielleicht die Symptomwahrnehmung verstärkt wird. Das wird diskutiert. Aber ob das jetzt per se negativ ist, weiß ich nicht. Ich glaube für mich, was in den Gesprächen, die ich habe, ist es eher wirklich diese Empowerment-Komponente, dass eben den Frauen Verständnis und Wissen gibt, was sie dann nutzen können, um dann ihre Lebensqualität zu steigern.
Wenn das literarisch diskutiert wird, gesamtgesellschaftlich diskutiert wird, in den Medien diskutiert wird, teilweise auch in den Tabloids wie Brigitte und wie sie alle heißen, ist das ja auch bis zum gewissen Grade identitätsstiftend, beziehungsweise gibt auch ein gewisses Selbst-Bewusstsein mit. Inwieweit wird mehr Literatur über diese Thematik, also über diese Frauen, die eben älter werden und in diese Zeit, in diese Lebensphase kommen, inwieweit initiiert das literarische Auseinandersetzung?
Also das ist sicher der Fall. Also ich glaube schon, dass die Prominenz des Themas ja auch sozusagen dazu führt, dass sich vermehrt Autorinnen, Künstlerinnen mit dem Thema auseinandersetzen und auch nicht nur die, also wie Sie richtig gesagt haben, ne? Also wir finden das auch wieder in Fernsehformaten, in Streamingformaten, in Komödienformaten, in Comics, auch aufklärende Comics zum Perimenopause, zum Beispiel der Comic von Rina Lang wäre so eine Art medizinischer Aufklärungscomic. Also da sehen wir das Thema sozusagen in breiter Fläche und in ganz unterschiedlichen Gattungen und Textformen und Medienformaten jetzt gerade verhandelt wird. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und es ist auch interessant zu beobachten, dass diese Frage der Identität also fast schon so eine Art geflügeltes Wort wird. Also dass bestimmte Dinge, vor 3 Jahren haben noch alle geschrieben, Menopause ist ein Tabu, das darf man nicht ansprechen. Und jetzt begrüßen mich Kolleginnen auf dem Gang mit, ich habe wieder so schlecht geschlafen, diese Menopause. Oder also das wird sozusagen tatsächlich so ein Flurtalk vor den Büros. Das hat sich wirklich massiv verändert, würde ich sagen. Und das ist auch ganz häufig so, dass in dem Moment, wo Dinge kulturell bearbeitet werden und sich die Wahrnehmung von solchen Phasen, Lebensphasen verändert und verschiebt, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, andere Möglichkeiten der Identifizierung, auch positive Bezugnahmen, ne? Und man kann darüber Witze machen. Es gibt auch schon ein Repertoire an Witzen darüber natürlich. Also das sind ja alles auch Bewältigungsstrategien oder Bearbeitungsstrategien, aber in denen lässt sich natürlich auch eine neue Identität finden. Und ich glaube, das sieht man ganz schön, gerade auch im amerikanischen Diskurs über die Menopause, wo ja tatsächlich Schauspielerinnen sehr stark dominieren, also und dann diese Menopause auch mit einem Sieg über das eigene Alter verbunden ist, ne, wo so eine zweite Jugendlichkeit als Ziel aller Behandlung, da geht es jetzt also nicht um wirklich schwerwiegende Symptome, die jetzt Frau Barth eben angesprochen hat, sondern tatsächlich um das, also auch das, aber auch darum, eine bestimmte Jugendlichkeit wiederherzustellen und zum Ziel zu erklären. Und dann gibt es sehr viele Wege, die dahin führen und im Austausch über verschiedene Kräuter bis hin zu Hormonersatztherapie oder also medizinisch gesichertes Wissen, ungesichertes Wissen, vermutetes Wissen, all das geht zusammen.
Absolut.
Hat neue Praktiken, ne? Also neue Vorstellungen davon. Mal muss man Trampolin springen, mal besser spazieren gehen. Also das ändert sich ja auch dann alle paar Wochen. Und das finde ich aber auch ein spannendes Feld und das zeigt, dass da, also ich glaube, dass hinter dem, also dass es nicht nur um Menopause da geht, sondern auch darum, und das beobachten wir insgesamt breiter im Moment, das Alter, also das Thema von Alter und Frauen und Alter und Weiblichkeit neu zu besetzen. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass wir auch durch die zweite Frauenbewegung und deren Folgen jetzt einfach eine große Menge aktiver Frauen in höherem Alter gesellschaftlich als Partizipanten haben, die gesellschaftliche und kulturelle Prozesse mitbestimmen. Und darüber kann man, glaube ich, erstmal dankbar sein.
Ich finde das auch sehr, sehr schön zu beobachten, wie auch die Narrative sich verschieben, dass eben die Menopause nicht nur als Ende der reproduktiven Jahre gesehen wird, sondern eben wirklich als diese zweite, dritte oder vierte, wie man das auch immer definieren möchte, aber nochmal so ein neuer Lebensabschnitt, das aber auch eher, wie Sie gesagt haben, auch positiver besetzt wird und dass eben der weibliche Körper nicht nur als reproduktiver Körper wahrgenommen wird. Und das zeigt sich ja zum Glück auch in der Forschung, indem man eben für die längste Zeit, wenn der weibliche Körper untersucht wurde, wurde diese Untersuchung im Kontext der Reproduktion durchgeführt. Und dann aber auch nicht unbedingt, also oft mit dem Fokus, wie werden Frauen schwanger und wie können die oft schwanger werden, wie sind sie gesucht schwanger, und aber wie eben immer mit dem Fokus auf das gesunde Kind. Nicht unbedingt auf die Gesundheit der Frau, sondern auf die Gesundheit der Nachkommen und der Kinder. Das ist eben schön, dass jetzt dieser Fokus doch langsam wirklich einfach sich wandelt und die Narrative sich wandeln und dass eben gesundes Altern von Frauen nach der Menopause jetzt auch mehr und mehr in den Vordergrund steht. Ja,
das ist eigentlich der gute Nebeneffekt, dass Frauen eben als ganze Menschen betrachtet werden und nicht nur eben als potenzielle Mütter, als potenzielle Gebärerin, was ja lange historische Geschichte hat, also wo Dynastien erhalten werden mussten, Familiendynastien, Adelsdynastien und so weiter. Also ich denke, ich erhoffe mir selber davon auch, dass sich das gesamte Bild von Frauen ändert, dass ältere Frauen sich nicht mehr verstecken müssen, Vielleicht nochmal beschäftigt mich gerade kognitive Auswirkungen von Hormonschwankungen. Inwieweit ist das eigentlich gut erforscht? Ich weiß, und das Buch hat mir damals sehr viel geholfen, die beiden Bücher, das männliche und das weibliche Gehirn, dass in der Pubertät tatsächlich nochmal eine richtig dolle Umstrukturierung bei allen stattfindet.
Genau.
Ist das im Laufe des Lebens, also das hat mir bei unseren Töchtern sehr geholfen, dass ich da manche Sachen einfach anders einschätzen konnte. Ist das denn auch jetzt in der Lebensphase bei einer Frau, passiert das nochmal bei Schwangerschaft zum Beispiel, beim Stillen oder eben auch in der Menopause? Sie hatten es schon angedeutet, dass das noch nicht so gut erforscht ist, aber wäre es denkbar?
Es ist definitiv denkbar und wie Sie auch gesagt haben, diese quasi Wochenbett-Demenz oder Stilldemenz, was oft problematisch ist für uns forschungsmäßig auseinanderzuhalten, ist eben die ganze andere Symptomatik. Gerade in dem Wochenbett kommt es oft auch zu Schlafmangel, unglaublicher Belastung, neue Umgebung, neue Herausforderungen. Und das kann sich subjektiv auf die gefühlte, eigene subjektiv wahrgenommene kognitive Fähigkeit auswirken. Aber tatsächlich ist die sogenannte Stilldemenz wissenschaftlich eigentlich nicht nachgewiesen. Weil subjektiv wird von schlechter Kognition berichtet, dass Frauen eben sagen, ich kann mich an Sachen nicht mehr daran erinnern. Aber objektiv auf objektiven Tests oder kognitiven Tests sind die gut, läuft, passt, ist jetzt nicht klinisch relevant. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber auf einer Populationsebene scheint das nicht der Fall zu sein. Und das versuchen wir jetzt eben auch besser zu erforschen während der Menopause, ob eben die subjektive Wahrnehmung der eigenen Kognition auch tatsächlich mit der gemessenen Kognition assoziiert. Weil natürlich man immer wieder diese Überlappung von Symptomatik hat. Wenn man sehr schlecht schläft, dann hat das natürlich eine Auswirkung darauf, wie man im Alltag funktioniert. Und das ist eben auch wichtig, in der Forschung rauszufinden. Und da gibt es Arbeitsgruppen, die daran arbeiten, eben wann wird das klinisch relevant? Wann reden wir von milden kognitiven Einschränkungen, die klinisch relevant sind? Dieses mild cognitive impairment, was eben Risikofaktor ist für spätere Alzheimer-Erkrankung. Wann setzt das ein? Ist es schon während der Wechseljahre? Ist es später? Inwiefern sind eben die wahrgenommene Kognition während der Menopause, inwiefern ist das prädiktiv für spätere kognitive Störungen? Meines Wissens fehlt noch die wissenschaftliche Grundlage. Es kann sein, dass ich da was verpasst habe, aber da gibt es eine starke Entkopplung zwischen gemessener Kognition und wahrgenommener Kognition.
Könnte mir auch vorstellen, also ich erlebe es bei mir auch, dass dann irgendwie die Panik einsetzt, oh Gott, bin ich schon dement?
Und aber ganz ehrlich, ich habe diese Panik gefühlt mein Leben lang, aber auch Stresssituationen, Schlafmangel, all diese Cocktails an Sachen haben ja Einfluss darauf, wie wir denken, wie wir funktionieren im Alltag. Und gerade Stress, Schlafmangel und Stress ist sehr, sehr potenter Cocktail, was natürlich einem das Gefühl gibt, dass man nicht so da ist.
Also ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn meine Gynäkologin oder auch andere Ärzte mich darauf aufmerksam gemacht hätten, dass eben mein damals extremer Schlafmangel eben mit dieser Lebensphase in Zusammenhang steht. Also hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt in der Zukunft. Ich würde gerne in die Schlussrunde so ein bisschen einschwenken und mit einer Frage an Sie, Frau Folgening. Welches literarische Werk würden Sie denn einer Freundin, einer Bekannten, einer Kollegin in die Hand drücken, die eben so in die Wechseljahre kommt?
Also ich habe tatsächlich vielen den Roman von Miranda July, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, empfohlen, All Fours oder Auf allen Vieren in Deutsch. Mir gefällt er deshalb so gut, weil er eben dieses Thema nicht als, also wie soll ich sagen, das schleicht es so ein in den Roman. Das heißt, wir lernen die Hauptfigur erstmal kennen als jemand, die eigentlich ein ganz angeregtes Leben führt, aktiv ist eben als Künstlerin, eine auch erfüllte Ehe hat, ein mittlerweile gesundes Kind und nach merken wir, also sie ist irgendwie nicht ganz bei sich, irgendwas scheint nicht zu stimmen und dann gibt es eben ungefähr nach einem Drittel des Romans die Diagnose bei Besuch der Gynäkologin, ich bin in der Menopause und dann entrollt sich Aber nochmal eine ganz eigene Geschichte, die man jetzt auch nicht in allen Punkten auf dieses Thema zurückführen kann. Und das finde ich eigentlich schön oder spannend an dem Buch, dass es dieses Thema nicht im gleichen Fahrwasser wie die Ratgeber zwar medizinisches Wissen bereitstellt, aber darüber hinaus eigentlich Fragen aufwirft, wie will ich leben, wie möchte ich sexuell leben, wie möchte ich Freundinnen in mein Leben einbinden, wie möchte ich alt werden, wie gehe ich damit um, dass ich selber vielleicht auch irritiert auf ältere Frauen schaue, all diese Dinge, wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht jüngere Männer attraktiv finde. Das heißt, also das eine Thema wird plötzlich zu einem ganzen Strauß an Fragen und Themen. Das nimmt so ein bisschen dem Thema die Geschichte des Wendepunktes. Ne? Darüber hatten wir schon gesprochen. Ändert sich alles auf einen Schlag? Da finde ich diesen Begriff der Transition ganz schön. Der Roman zeigt eben viele Transitionen. Und das macht ihn, finde ich, ganz lesenswert.
Literaturromane haben ja auch den großen Vorteil, dass der Leser, die Leserin in dem Falle, sich mit der Protagonistin identifizieren kann, also mitleben kann. Und spannend finde ich, was Sie geschildert haben, eben, dass es ein allmählicher Prozess ist, dass eben so Wechseljahre sich einschleichen und dann man an sich Veränderungen bemerkt, die man vielleicht da gar nicht erstmal zuordnen kann. Also ein empfehlenswerter Roman, Frau Barth. Was würden Sie einer Freundin, die in die Wechseljahre kommt, empfehlen? Wie damit umgehen? Was kann sie tun?
Gute Frage, schwierige Frage für mich, weil es kommt wirklich auf die individuellen Erfahrungen drauf an. Bei mir ist es wichtig, dass es nicht pathologisiert wird, aber dass Frauen, die leiden, auch Hilfe bekommen und auch sich Hilfe suchen dürfen und auch die Erlaubnis dafür haben, sich Hilfe zu suchen. Gerade von der biologischen, medizinischen Perspektive. Deswegen wäre mein Rat, sich zu informieren, es auf sich selbst zu hören. Definitiv Schlaf ist eine unglaublich wichtige Komponente, dass man wirklich versucht, wenn das ein Problem ist, dass man da wirklich frühzeitig eingreift, das ernst nimmt, sich Freiräume schafft, da auch versucht, mehr zu schlafen, dass man versucht, den Stress ein bisschen zu regulieren, dass man auch damit transparent umgeht in dem eigenen Familienkreis, Freundeskreis, um da vielleicht auch wirklich Hilfe zu bekommen, falls notwendig. Ich fand die Geschichte von den Flurgesprächen über die Menopause, sowas ist wichtig, weil das eben das aus dem Schatten rausholt. Und aus meiner eigenen Erfahrung, eben wenn man darüber offen sprechen kann, die meisten Leute zeigen sehr viel Verständnis und können sich dann auch auf einen einstellen und anpassen, falls das notwendig sein würde. Was die ganze Erfahrung für alle wesentlich entspannter macht und auch wesentlich netter macht. Weil wenn man wirklich mal, wenn man gerade leitet, dass andere einem auch Freiräume geben können, sich mal kurz zurückzuziehen. Also ein offener Dialog, das wäre vielleicht, glaube ich, der beste Ratschlag, den ich geben könnte. Dass man das nicht versteckt, sondern dass man darüber redet.
Ganz herzlichen Dank. Das war ein super Schlusswort und ein Impuls für mehr literarische Beschäftigung damit, mit dem Thema, um es eben weiterhin aus der Tabu-Ecke rauszuholen und damit offen umzugehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne und spannende Gespräch und wünsche weiterhin bei allen Forschungsvorhaben toi 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 und dass vielleicht noch mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden und dass mehr Autorinnen darüber schreiben.